Er ist zurück nach Deutschland gekommen, 1841. Wie ging es für ihn in Deutschland weiter?
Zunächst einmal hat er große Probleme gehabt, auch gesundheitlicher Art. Wir haben uns gefragt, er ist am 10. Dezember aus New York zurückgekommen, in Hamburg angelandet und aber erst Ende Januar nach Rostock weitergereist. Er war am Heiligtag, am 24.12. In Hamburg, hat dort sogar ein sehr trauriges Gedicht geschrieben, das heißt der Selbstmörder. Ja. Also wir haben uns aber gefragt, wenn er solche Sehnsucht hat nach Rostock und nach der Familie, wieso ist er denn nicht gleich mit der nächsten Postkutsche nach dem 10. Dezember nach Rostock gefahren? Und da habe ich neulich ein Gespräch geführt mit einem Mediziner in Berlin, als ich die Frage auch gestellt habe. Und der sagte, das wird sehr einfach gewesen sein, der war in Quarantäne. Denn er war ja an einem sogenannten Gelbfieber erkrankt. Das ist eine Krankheit, die später dazu geführt hat, dass er einen Herzfehler hatte und sein Augenlicht allmählich verloren hat. Und vermutlich war er tatsächlich mehrere Wochen in Hamburg im Tropenkrankenhaus, wie man das heute nennen würde. Ja, und wusste dann eigentlich auch nicht, wie weiter. Die Situation hat sich ja nicht großartig verändert für ihn. Er war ja nach wie vor, wenn man so will, vorbestraft, sodass für ihn die Frage war, wie weiter. Letzten Endes hat ihm sein Freund Gustav Liro geholfen. Der war Pfarrer in Lohmen. Lohmen zwischen Güstrow-Dobbertin gelegen, dort in der Ecke. Und der hat ihm dann wohl gesagt, Junge, du bist ein guter Pädagoge, du hast ja da auch in Rostock schon gearbeitet und versucht da dein Glück. Er ist dann Hauslehrer geworden, 1842 ist dann zunächst bei einer Adelsfamilie Hauslehrer gewesen, wo es ihm nicht so gut gegangen ist. Später auch das in ähnlicher Weise in Dobbertin, beim Klosterhauptmann von Dobbertin. Allerdings war der wohl freundlicher zu ihm, hat ihn auch eher anerkannt als einen gebildeten Menschen. Und er hat dann 1846 in Goldberg eine Privatschule übernommen, hat die geleitet bis 1849. Da hat er dann wohl gemerkt, auf die Art und Weise kann er Geld verdienen und er war wohl auch mit Leib und Seele auch Lehrer, das muss man ja auch dazu sagen. Hat dann irgendwann auch aufgegeben, den Plan, ein ambitionierter Schriftsteller zu werden. Hat dann aber 1848, als es in Deutschland diese bürgerlich-demokratische Revolution, sagen viele, ich sage es war eher eine Reformationsbewegung, als es das gegeben hat, da hat er sich nochmal richtig engagiert. Und da hat er auch nochmal richtig böse, kritische, satirische Gedichte geschrieben gegen den mecklenburgischen Adel, gegen die obrigkeitshörige Kirche. Da war er einer der großen Satiriker dieser Jahre, einer der schärfsten auch.
Sie haben gesagt, die große Sehnsucht eigentlich von New York nach Rostock. Jetzt kommt er zurück und eigentlich ist er gar nicht in Rostock, sondern er ist in Lohmen, er ist in Dobbertin. Also er ist sozusagen im weiten Umfeld. Wie ging das mit seiner Familie, mit seinen Geschwistern weiter, wo ja die Sehnsucht relativ groß war? Und das Zweite nochmal auch die Situation Hauslehrer. Man kennt ja die aus dem Sturm und Drang und Sie hatten das schon gesagt, dass er da literarische Vorkenntnisse hatte. Man kennt ja die Hauslehrersituation, die eigentlich eine sehr schlechte Situation eigentlich für die jungen Intellektuellen war. Hat er dieses nochmal reflektiert, so diese Hauslehrergeschichte? Kann man sich das so fast so vorstellen wie 50 Jahre vorher, als es die Sturm- und Drang-Leute beschrieben haben?
Ja, das ging ihm ja nicht anders als Reinhold Lenz, beispielsweise und auch Hölderlin oder wie auch immer. Also als Hauslehrer auf einem mecklenburgischen Gut war man eigentlich ein Diener, wie alle anderen Knechte auch. Und es konnte einem jedenfalls so gehen und so ist es ihm in dieser ersten Stelle bei der Kammerherrin von Tschack. Auf dem Gut Rai ist es ihm so gegangen und so weiter. Dann war die Frage nach der Familie, der Zusammenhang halt der Brinkmanns, also auch mit seinen Geschwistern aus Rostock und der Mutter, der ist zeitlebens sehr eng gewesen. spätestens ab 1850 haben sie sich regelmäßig in Warnemünde zur Sommerfrische getroffen. Der ganze große Clan war dort immer versammelt. Es gibt da viele Hinweise, dass er seine Geschwister sehr geliebt hat, besonders seine Schwester Elise, die allerdings schon sehr früh gestorben ist. Also das war immer für ihn ein Kraftpol und auch die Hansestadt Rostock, seine Heimatstadt. Also letztendlich spielen ja seine bedeutenden plattdeutschen Romane Kaspar Um und Ich oder die Novelle Peter Lorenz, die Generalrede und so weiter, sind alle in Rostock angesiedelt. Also das, was er hier auch als Erfahrungspotenzial aufgesaugt hat, als Kind und als Jugendlicher, was er in der Verwandtschaft erlebt hat, auch die Skurrilitäten, die er in der Verwandtschaft erlebt hat, das hat ihn also tatsächlich zeitlebens beschäftigt. Das hat er auch im Humoristischen, aber auch im Tragischen, also den Tod seines Vaters, überhaupt die Lebensgeschichte seines Vaters, hat er ja auch in dem Roman von Anno Tobak und das All Ihr gestern zum Beispiel verarbeitet. Da setzt er dem Vater ja auch ein Denkmal, also in der Gestalt des Martin Heuer. Also Rostock war für ihn immer sehr wichtig, aber auch im Kritischen. Also er hat sich immer wieder auch mit der Geschichte, der Entwicklung der Stadt auseinandergesetzt, beispielsweise auch zum Beispiel die Rückständigkeit, Verschlafenheit, als hier in Rostock die Entwicklung des Schiffbaus, also zum Beispiel die Dampfschifffahrt und so weiter, das wurde hier ein bisschen verschlafen.
Aber es gab ja eigentlich, ich glaube, diese Cortes war doch eigentlich so einer der frühesten Dampfer, der überhaupt in Deutschland gebaut wurde. Das war doch hier Rostock,
ja, ja.
Auf der Neptunwerft.
Ja, die Tischbeinwerft damals ja noch. Tischbein war ja eigentlich einer der führenden Konstrukteure auf dem Gebiet des Dampfschiffbaus. Nur leider hat das nicht die richtige Unterstützung erfahren hier. Also Rostock hätte viel weiter sein können, wenn man solche Pioniere der Technik beispielsweise besser unterstützt hätte. Aber leider ist das nicht so in dem Sinne passiert. Man hatte Potenziale und die wurden nicht genutzt. Und das hat ihn natürlich auch geärgert.
Sie haben das jetzt schon gesagt, er hat sich 1848, 1849 dann hier in der deutschen Revolution oder in den Revolutionsunruhen engagiert. Wie war das in Mecklenburg? Also man kennt so die großen Barrikadenkämpfe in Berlin, man kennt die Barrikadenkämpfe in Dresden, wo Wagner auf dem Glockturm saß.
Ja, klar.
Was gab es wie muss man sich das in Rostock vorstellen? Barrikaden gab es, glaube ich, nicht.
Also wenn man Pulverdampf und Blutvergießen damit gleichsetzt mit dieser Revolution, gab es das eben auch. Gab es auch. Also es gab einen Landarbeiteraufstand in Torgelow, der durch Militär niedergeschlagen werden musste und bei dem es auch Tote gegeben hat. Leider gab es das auch. Aber das war nicht das Prägende, sondern das Prägende war schon, dass progressive Bürgerliche und Intellektuelle in den größeren Städten, wie zum Beispiel insbesondere in Rostock, aber auch in Wismar oder in Neubrandenburg und in Schwerin, dass die Reformvereine gegründet haben und versucht haben, bürgerliche Freiheiten durchzusetzen. Ne? Also insbesondere Freiheiten, die mit der Aufhebung von Zollbeschränkungen zusammenhingen, aber auch mit der Presse- und Versammlungsfreiheiten, diese bekannten bürgerlichen Freiheiten, die heute in unserer Verfassung ja auch verankert sind und gewährleistet sind. Das versuchten die damals insbesondere in Mecklenburg mussten sie auf Granit beißen, weil die Ritterschaft in Mecklenburg sehr traditionell sehr stark gewesen ist und das ja auch noch bis 1918 in Mecklenburg immer die Ritterschaft das Sagen hatte.
Was sind die Ritterschaften?
Das ist der altgesessene Adel, das Junkertum, die Landadligen. Das ist die Ritterschaft und die bildeten eine eigene Kammer, die trafen sich regelmäßig und dann gab es eben auch noch die Städte, die aber untergeordnet waren. Letzten Endes mussten sich die Herzöge und später Großherzöge in Mecklenburg immer mit der Ritterschaft arrangieren, wenn sie etwas durchsetzen wollten. Und sie konnten es meistens nicht durchsetzen.
Es gab ja von Brinkmann eine so auch politische Schrift, weil Sie das gerade sagten, wo er sich so mit der Machtverteilung unter den Kammern auseinandersetzte. Wenn man das so liest, da kriegt 5 Teile und 2 Teile und 3 Teile, hat man eher den Eindruck, das bringt man gar nicht so sehr jetzt der Barrikadenkämpfer war, sondern eher auch ein Mann, der schon den Fortschritt wollte, aber auch auf Ausgleich, also eher auf Reformen gesetzt hat.
Auf jeden Fall gehörte Brinkmann 1848 zum bürgerlichen und demokratischen Lager, aber er war ja auch ein Intellektueller. Das geht ja schon daraus hervor, dass er ja auch als Schulleiter Goldbergs dort in den Goldberger Reformverein gewählt wurde, den er auch leiten sollte, was er dann aber aus Rücksicht auf die Eltern seiner Kinder nicht gewagt hat. Aber er gehörte schon auch zu den Köpfen. Und in diesem Zeitschriftenartikel, den Sie angesprochen haben, da geht es um die Diskussion, wie soll eine künftige demokratische Volksvertretung beschaffen sein. Wollen wir demokratische Verhältnisse haben? Und da gab es natürlich Interessen unterschiedlicher Gruppen im Reformlager. Brinkmanns Position, die er hier bezieht, ist eher eine demokratische, der also nicht von vornherein einen festgeschriebenen Proporz haben will, dass also bestimmte Gruppen bevorzugt werden, sondern er möchte schon, dass das Volk in seiner Mehrheit demokratisch die Prozesse im Land gestalten kann. Darauf drückt er. Seine Schrift ist eine satirische Schrift, also drückt er genau das Gegenteil natürlich davon aus, also dass die Ritterschaft selbstverständlich aufgrund ihrer guten Traditionen und so weiter geeignet ist und so weiter im Lande die führende Rolle zu behalten. Also das ist natürlich reine Satire bei ihm.